wichtigste Gespräch, was wir führen, das ist immer mit uns selbst und das sollte unbedingt positiv sein. Bedeutet, wenn ich mir das Ziel setze, ja, ich mache jetzt 120 Ironmans und ja, ich hoffe, das klappt alles, das brauche ich jetzt gar nicht losgehen, weil natürlich klappt es und natürlich kann ich das. Und da gibt es im Deutschen so, ganz schlimm finde ich ja das Wort eigentlich, was in 99% der Fällen nichts anderes macht, als unser eigenes Argument abzuschwächen. Und ist einfach vollkommen fehlplatziert.
Lieber Jonas, herzlich willkommen in der aktuellen Ausgabe von SMP Leader Talks. Es ist mir eine große Freude.
Ja, freut mich sehr.
Jonas, du bist der erst zweite Rekordhalter bei Guinness in unseren Reihen. Wir hatten Reinhold Messner, der war der Erste, du bist der Zweite. Das ist herzlichen Glückwunsch. Und da würde ich sofort mit der Frage starten, ob du die Aussage von Reinhold Messner unterstützen kannst. Der sagte, der Unterschied zwischen richtig harten Kerlen, die weit kommen, ist die Leidensfähigkeit.
Definitiv. Denn es kommt ja immer der Punkt, wo es nochmal wehtut, wo es mal schwer wird, wo man Rückschläge hat und die einen geben auf, die anderen gehen auch in den Schmerz hinein, gehen weiter und überkommen ihn. Und das ist, wo dann große Dinge entstehen. Also definitiv.
Dranbleiben am Ende. Was kommt zuerst? Mentale oder körperliche Erschöpfung?
Kommt ganz drauf an, was für eine Disziplin es ist, aber prinzipiell ist das Mentale deutlich schwieriger als das Körperliche. Also ich sage mal, bei meinen Projekten 95% ist Kopfsache. Am Ende der Körper entscheidet, wie schnell man ist, der Kopf entscheidet, wie lange man das Ganze durchhält.
Ich habe jetzt einen Mythos gehört vielleicht, ob das ein Mythos ist, weiß ich nicht, aber du kannst mir das vielleicht sagen. Wenn der Kopf sagt, es geht nicht weiter, bist du bei ungefähr 75-80% körperliche Leistungsfähigkeit angekommen.
Da gibt es tatsächlich auch einige Studien. Man kann es nicht ganz pauschal sagen, weil es darauf ankommt, was für eine Disziplin es ist. Also bei einem 100-Meter-Lauf ist es was ganz anderes als jetzt bei einem Ultralauf. Prinzipiell ist wenn der Normalo, der sowas nicht gewöhnt ist, denkt, die Schmerzen sind so groß, er kann nicht mehr, dann sind wir in Bereichen, also man kann ja Laktat zum Beispiel messen. Bei einem Punkt, wo der nicht trainierte oder nicht Profisportler denkt, der hält das Laktat nicht mehr aus. Das ist, wo bei einem Profi das Training gerade erst losgeht sozusagen. Und das sind Bereiche, wo man reinkommt. Und interessant ist aber vor allem, wenn es darum geht, lange, lange durchzuhalten, also zum Beispiel einen Ultralauf, da ist dieser Punkt, wenn es bei Kilometer 40 wehtun und den überkommt man dann und dann läuft man 150 Kilometer, gibt's alles. Also da ist diese Grenze noch viel, viel weiter als bei 75%.
Und Jonas, das ist ein feiner Unterschied zu unterscheiden zwischen es geht noch was, ich muss mich jetzt mental überwinden, der Körper trägt noch einen weiter und tatsächlich einem Zusammenbruch. Wie erkennt man das?
Also es kommt natürlich auch darauf an, was für eine Disziplin das ist. Und da sage ich immer, beim Radfahren und Schwimmen kann ich praktisch nichts kaputt machen. Beim Laufen ist es ein bisschen was anderes. Also ich würde jetzt auch stark davon abraten, Schmerzmittel oder sowas zu nehmen, um dann länger durchzuhalten beim Laufen. Weil wenn der Schmerz so groß ist, dass man ihn nicht mehr aushält und ich möchte ja fühlen, was da wehtut, was da ist. Und das hat ganz, ganz viel mit Erfahrung zu tun, wie weit man gehen kann, was man übergehen, was sich auch wiederholt. Prinzipiell habe ich immer so eine Anpassungsphase bei meinen Projekten. Also es ist dann oft, dass irgendwie an Tag, wenn ich jetzt 120 Ironmans hintereinander mache oder 100 Ultramarathons laufe, dann ist dann irgendwie so die Tage 3, 4, 5, 6, 7, das ist so die Adaptionsphase, wo im ganzen Körper einfach alles nur sagt, was machst du hier mit mir? wo auch Entzündungswerte im Körper sind, ganz klar. Und dann passt sich der Körper an. Und das ist was anderes, wenn ich jetzt beispielsweise massive Knieschmerzen hätte. Das ist dann was, wo man mit ein bisschen größerer Vorsicht schauen sollte, was ist da als bei einem Muskelkater. Bei einem Muskelkater einfach weitermachen und dann passt sich der Körper auch an.
Jonas, du hast jetzt ja gerade eben ein paar deine Rekorde erwähnt, 120 Ironmans. Ich meine, es gibt ja fast schon Ehrfurcht, wenn man davon spricht, dass jemand einen Ironman geschafft hat. Du hast jetzt 120 in Folge jeden Tag einen hinbekommen. Ist das der Bereich, wo ein Supermensch beginnt, oder gibt es andere Geheimnisse außer Disziplin?
Also definitiv muss man dafür kein Supermensch sein. Ich sage mal so, ich bin nicht der Schnellste, brauche ich auch nicht für so einen Rekord, sondern ich habe meinen Körper über viele, viele Jahre dahin trainiert, dass er an den Punkt kommt, dass sowas geht. Und damit meine ich vor allem, keinerlei Verletzungsanfälligkeit zu haben und perfekt in der Fettverbrennung zu arbeiten und einfach den ganzen Tag Sport zu machen. Alles andere ist mental, es ist Kopfsache und es ist Disziplin. Es sind Routinen, die man in den Alltag integriert. Und am Ende geht es darum, ja, jeden Tag um 5.45 Uhr aufzustehen und zu sagen, ja, jetzt mache ich einen Ironman. Und es komme, was wolle. Und es ist nicht zu hinterfragen, sondern dann 14 Stunden jeden Tag mit knallharter Disziplin durchziehen. Und das am Ende ist Kopfsache. Da gibt's verschiedene Techniken, die man anwenden kann. Aber vor allem ist es natürlich ganz, ganz viel Training, weil ich sage immer, mentale Stärke hat noch niemand auf dem Sofa entwickelt, sondern das entwickelt man, indem man herauskommt aus der Komfortzone, indem man es sich nicht einfach macht, sondern auf Herausforderungen zurennt. Und mit jeder Herausforderung, die man schafft, die man meistert, wird man mental stärker, um dann auch diese Disziplin irgendwann zu haben.
Du sagst, glaube ich, dass das echte Leben beginnt am Rande der Komfortzone. Und ich glaube, das ist die beste Bezeichnung für posttraumatisches Wachstum in deinem Kontext.
Ja, es ist sehr, sehr spannend. Also ich habe immer die größte Entwicklung, die beginnt, wenn es schwierig wird. Und für mich ist es unglaublich spannend. Also wenn ich irgendwann mal einen Rekord aufstelle, wo ich nicht für kämpfen musste, dann war es ganz einfach zu einfach.
Und du hast jetzt, wir nehmen jetzt 7 Minuten auf. Du hast, glaube ich, das Wort Disziplin 6 oder 7 Mal erwähnt. Das hat eine besondere Bedeutung. Würdest du diesen Begriff im Kontext von Motivation, Wille und Disziplin einordnen?
Definitiv. Disziplin hat ganz, ganz viel zu tun mit Wille und Motivation. Und Disziplin ist, also ich bin kein Fan davon, dass man sein ganzes Leben lang alles mit knallharter Disziplin durchführt. Im Gegenteil, ich bin nicht der verbissene Extremsportler, sondern ich mache das auch mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Also eine Leichtigkeit ist wichtig, Spaß und Freude in dem zu haben und zu empfinden, was man tut, ist absolut wichtig für langfristige High Performance. Es gibt, und trotzdem ist Disziplin unglaublich wichtig in den Dingen, wo es wirklich zählt. Also ich sage immer, es gibt Non-Negotiables. Und das sind Dinge, da habe ich 100%ige Disziplin und da gibt es auch keine Ausnahmen. Und das ist, wenn man die Dinge richtig macht, dann hat man ganz, ganz viel gewonnen. Ein spannender Punkt ist, Disziplin wird immer mit Willensstärke gleichgesetzt. Und natürlich braucht man viel Willensstärke, um jetzt in Sibirien im Winter bei minus 30 Grad, wenn der Wecker klingelt, rauszukommen und loszuradeln. Dafür braucht man sehr, sehr viel Disziplin. Trotzdem, und Willensstärke. Und trotzdem muss ich sagen, der wirklich erfolgreiche Mensch, der ein Leben hat, was unglaublich viel Disziplin hat, der hat nicht unbedingt mehr Willensstärke, sondern er hat es geschafft, seine Prozesse, sein Leben so zu gestalten und zu organisieren, dass die wirklich wichtigen Dinge gar nicht mehr so viel Willensstärke brauchen, um denselben Effekt zu haben. Ich sage jetzt mal ein Beispiel. wenn man im Winter in Deutschland morgens vor der Arbeit um 5:30 morgens eine Runde laufen möchte. Ist draußen dunkel, vielleicht -5 Grad, ist nicht so angenehm. Wenn man jetzt erst in die Küche geht, man macht sich einen warmen Kaffee und dann muss man wieder zurück ins Schlafzimmer, muss sich anziehen und dann loslaufen, da ist diese Überwindung ziemlich groß, braucht viel Willensstärke. Wenn man jetzt aber am Vorabend bereits seine Laufsachen rausgerichtet hat, liegen direkt vor Bett, geht man natürlich sofort rein, ist schon umgezogen und geht dann in die Küche, dann braucht man für am Ende dasselbe Ergebnis deutlich weniger Willensstärke, weil jetzt hat man ja seine Laufsachen schon an und jetzt macht man sich nicht erst gemütlich, sondern man geht einfach los. Und das ist entscheidend, dass man Systeme und Routinen etabliert, die einem am Ende für dasselbe disziplinierte Ergebnis gar nicht mehr so schwierig fallen.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass James Clear dir einen Begriff, ich mochte sehr, sehr gerne seinen Satz, du fällst oder du steigst nie auf das Niveau deiner Ziele, du fällst immer auf das Niveau deiner Systeme.
Absolut, absolut. Ganz wichtig, die Systeme, die man aufbaut und auch die Leute um sich herum, die einen natürlich dabei unterstützen oder davon abhalten.
Du hast, glaube ich, keinen festen Wohnsitz. Das ist ein bisschen nomadenhaft, wie du unterwegs bist.
Das ist richtig. Ich habe seit 8 Jahren kein klassisches Zuhause. Ich habe natürlich, sag ich mal, so eine Homebase und dann im Winter jetzt aktuell auf Mallorca, aber das ist dann einfach ein Airbnb für ein paar Wochen. Und ansonsten bin ich auf großen Projekte, halte auch viele Vorträge. Also ich bin immer unterwegs.
Und Jonas, wie schaffst du es, das Thema Beziehungen und quasi System des Umfeldes so aufzustellen, dass du permanent den Rückenwind von deinem Umfeld bekommst?
Ich habe natürlich mittlerweile ein Umfeld geschaffen, wo alle meine Freunde auch extrem viel Sport machen. Mein Vater ist mein Manager, hält mir den Rücken frei und kümmert sich um alles in meinem Business und auch viel in meinem Leben tatsächlich. Ist dann auch in Rot beispielsweise bei meinen 120 Ironmans, war er dann der Teamchef, ist teilweise bei Projekten dabei. Also wir haben sehr, sehr viel Zeit miteinander. Mein Bruder ist teilweise bei Projekten dabei. Viele Freunde von mir sind, mit denen kann ich auch Ultras laufen. Und am Ende, ja, es ist nicht bei mir so, dass man sich jetzt jede Woche sieht, wie das ist, wenn man in dem Ort wohnt, wo man aufgewachsen ist. Aber dafür habe ich Quality Time mit den Leuten, die mir wichtig sind.
Aber dann würde es bedeuten auch, dass du sehr, sehr minimalistisch, was Besitz anbetrifft, unterwegs bist?
Definitiv. Also ich möchte nicht viel anhäufen, denn dadurch bleibe ich flexibel und frei und kann dann relativ auch spontan entscheiden, was möchte ich denn jetzt als neues Projekt machen, wo möchte ich jetzt hin? Und das ist mir unglaublich wichtig.
Es gibt ja diese Lethargie, wenn man ein großes Ziel erreicht hat. Und du hast ja so viele spannende Projekte. Wie geht es dir, wenn du etwas so Unorthodoxes und wirklich Herausforderndes tatsächlich hinbekommen hast? Was ist dann am Tag danach? Gibt es diese Leere, von der man spricht?
Ich weiß absolut, was du meinst. Das ist bei vielen Profisportlern, wenn man Olympia gewinnt oder Weltreisende, die nach Weltreise zurückkommen und dann, was macht man jetzt am nächsten Tag? Was macht man in der Zeit danach? Und da gibt es zwei Dinge. Zum einen, dieses auf ein Ziel hingearbeitet zu haben. Man hat ja diesen Purpose, dieses, warum steht man morgens auf, um die beste Version von sich zu sein? Und dann hat man, wenn man jetzt eine Weltreise macht beispielsweise, man hat so viele Reize jeden Tag, dass ja jeden Tag irgendwas Neues und dann ist es geschafft und was ist jetzt? Ich habe das noch nie gespürt und für mich ist das zwei Gründe. Zum einen, ich schaue, dass ich am Tag danach und in Wochen und Monaten danach was zu tun habe. Also ich möchte jetzt nicht irgendwie 2 Wochen Urlaub machen und mich davon erstmal erholen, sondern ich habe dann am Tag danach meistens die ersten Medientermine dann gönne ich mir vielleicht 2-3 Tage irgendwie mit der Familie irgendwas Schönes und dann kommt das Buch raus, dann halte ich meine Vorträge, dann kommt ein Film raus, dann habe ich Talkshows und so weiter. Also ich habe erstmal was zu tun. Und ich habe dann einfach diesen Switch von, bin ich Extremsportler, habe jetzt 120 Ironmans gemacht oder Triathlon einmal um die Welt und jetzt bin ich Unternehmer, was mir auch unglaublich viel Spaß macht, denn es ist eine neue Art der Herausforderung und ist auch, ich habe trotzdem jeden Tag einen Grund, warum stehe ich heute auf, um Gas zu geben, um was zu erreichen. Und dann habe ich auch immer ein neues, großes Projekt im Kopf. Das bedeutet nicht, dass ich am Tag danach mit der Vorbereitung dafür beginne. Also ich bin nach 120 Ironmans dann auch erstmal froh, jetzt vielleicht mal eine Weile lang jetzt nichts zu machen oder nichts mit diesem Druck dahinter. Aber ich weiß ganz genau, der Tag kommt, wo ich wieder bereit bin. Und zu wissen, da kommt was, das ist für mich unglaublich wichtig.
Und du sagst ja, du bist ein Unternehmer, ich bin auch ein Unternehmer. Ich glaube, der Unterschied zu einem, sagen wir, Prozess zu deinem Rekord ist ein bisschen anders im Unternehmertum. Du hast das deutlich weniger greifbar und Output ist deutlich entfernter. Wie gehst du damit um? Was unternimmst du? Und wie kannst du den Prozess so kontrollieren, dass du auch mit der Disziplin und dem System zum Ziel kommst?
Wie genau meinst du mit Output ist?
Ja, das ist ja so, dass wenn du als Unternehmer etwas machst, das Ziel ist nicht ganz klar und das ist nicht fest definiert. Bei 120 Ironmans ist es sehr klar getaktet, wo der Erfolg ist. Im Unternehmertum, das kann monetär sein, das kann auch Auslastung sein. Ich weiß es nicht, was für dich Unternehmertum ist.
Mhm. Also am Ende, ich lebe in allererster Linie von Motivationsvorträgen bei Firmen, dann von Sponsoren und dann habe ich natürlich auch noch über 100.000 Bücher mittlerweile verkauft und habe eine Netflix-Doku und von diesem im Gesamten lebe ich und da ist für mich Output natürlich schon messbar. Also es ist so zum Beispiel die, wie viele Vortragsbuchungen bekomme ich und am Ende ist das, das heißt, dass ich mache jetzt kein Cold Calling oder keine typische Akquise, sondern ich habe letztendlich so eine Strategie, maximale PR und Reputation und die Anfragen kommen dann schon von ganz alleine und das hat bisher immer ganz gut funktioniert und somit ist es für mich durchaus messbar in der Hinsicht, wenn ich in eine Talkshow gehe oder wenn ich jetzt in der FAZ oder im Handelsblatt stehe, dann weiß ich ganz genau, dass ich basierend darauf auch Bücher verkaufe oder Vortragsanfragen bekomme.
Wir hoffen, dass wir mit unserer Aufnahme auch ein bisschen dazu beitragen, ein paar Impulse zu setzen. Bis jetzt hat das super funktioniert. Wir haben mehrere Buchungen bei unseren Gästen mit induziert. Das ist ja immer sehr schön, als Ergebnis zu sehen. Ja, vielleicht zu deinen vielen Rekorden, wenn du jetzt Review passieren lässt. Was war der Rekord, der dir am meisten Freude gemacht hat und welcher hat sich am meisten leiden ließ?
Ganz, ganz schwierige Frage, weil die so unterschiedlich waren. Bei meinen Rekorden, ich sage immer, zwei stechen hervor. Ich habe verschiedene Fahrradweltrekorde gemacht. Das waren auch ganz tolle Abenteuer. Für mich hat der Triathlon um die Welt mein Leben verändert. In der Hinsicht, zum einen, es war während der Pandemie, ich stand oft vor geschlossenen Grenzen und irgendwie ging es immer weiter, bin durch die Adria geschwommen für 456 Kilometer, wo ich auch kein Profischwimmer alleine war. Ganz genau, mit dem Floß hinter mir. Und ich war kein Profischwimmer. Dann im Winter durch Sibirien und im Sommer dann durch Mexiko zu Fuß. Und da ist mir dann eine Straßenhündin hinterher gerannt, La Coqueta. Und ist mir 130 Kilometer gefolgt. Und das wurde dann so eine nationale News-Geschichte. Und ich wurde dann in Mexiko eine nationale Berühmtheit als der deutsche Forrest Gump und dann sind tausende von Menschen mitgelaufen und
die haben ja Bilder gemacht, das hat er gesehen, das hat eine Ähnlichkeit gehabt.
Ja, absolut und auch Polizisten mit Maschinenpistole in der Hand und Eskorte und allem, also es wurde immer verrückter und es war nicht geplant und das ist der Rekord, der am Ende auch mein Leben verändert hat, weil ich bin davor ja, da war ich am Ende ein Kleinunternehmer und habe meine Leidenschaft zum Beruf gemacht, habe hier mal ein paar Vorträge gehabt, ein bisschen Sponsoren, Projekte und plötzlich war ich nationale News und das ist auch noch nach Deutschland rüber geschwappt und das ist bei mir, da hat sich alles verzehnfacht innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit. Und das ist so eine verrückte Geschichte. Das ist das, was mir sofort immer in den Kopf kommt. Und die 120 Tagen möchte ich aber trotzdem nicht jetzt als kleiner dagegen stellen, sondern auch das war etwas, da haben ja auch tausende von Menschen mitgemacht. Und das ist der Rekord, wo ich sage, der ist am meisten vergleichbar, am meisten auch greifbar, weil du hast am Anfang ja auch gesagt, viele Menschen wissen, was ein Ironman bedeutet und dann 120 hintereinander. Das ist das Projekt, wo ich habe mich noch nie auch so sehr auf etwas vorbereitet, so detailliert und diszipliniert alles durchgeführt mit dem Team dahinter, weil das war das Projekt, da muss alles passen, da reichen zwei schwache Stunden und das Projekt ist in Gefahr. Und daher ist das Projekt auch das, worauf ich am Ende am stolzesten bin. Die letzte Frage war nach dem, was am härtesten war oder am schwierigsten. Und da muss ich doch sagen, die auch schwierig zu vergleichen. Ich würde trotzdem sagen, die Radtour vom Nordkap nach Kapstadt, der Weltrekord, 18.000 Kilometer in 72 Tagen. Was daran liegt, in Afrika habe ich in etwa 50 Tagen drei Lebensmittelvergiftungen gehabt. Das passiert so, wenn man Straßenküche isst, weil man mit dem Rad da durchfährt. Und das ist so eine Lebensmittelvergiftung in der Sahara und dann trotzdem 200 Kilometer Tagesdurchschnitt da durchfahren. Dann habe ich eine Nacht in der Gefängniszelle verbracht und viele
in eine
Art Bürgerkrieg gekommen. Da ist sehr, sehr viel passiert, was nicht unbedingt Spaß gemacht hat. Aber auch das habe ich geschafft und hat mir rückblickend natürlich viel Freude bereitet.
Wie kamst du ins Gefängnis?
Es war absolut nicht mein Fehler. Es liegt daran, am Ende in Ägypten haben die große Angst vor Terrorattacken gegen Touristen. Ist auch ziemlich übertrieben, aber es ist eine High-Power-Hierarchie in der Kultur. Das heißt, wenn der Chef nicht da ist, dann wird auch nichts entschieden. Und es gibt in der Sahara in Ägypten alle, ja, vielleicht so 30 Kilometer im Schnitt einen Polizeiposten oder einen Militärposten. Und da ist dann erstmal Stopp für mich immer gewesen und dann gibt's Verhandlungen. Das heißt, ich muss denen dann erklären, mit nicht vorhandenem Arabisch. Die können auch kein Englisch. Muss ich denen irgendwie erklären, ich muss jetzt hier weiterfahren, das ist ein Weltrekord und da passiert doch überhaupt nichts, das ist alles sicher, ich mache das auf eigene Verantwortung, ist alles gut. Und das Problem ist, das ist Ägypten, das heißt, wenn jetzt der Kommandant oder der Vorgesetzte gerade seinen Mittagsschlaf macht oder am Telefon ist, da wird niemand auf die Idee kommen, den jetzt zu stören, sondern ich warte dann, bis der halt wiederkommt. Und da gab es dann an einem Abend erstmal lange Verhandlungen und ich habe dann einen Freund aus Kairo angerufen und habe das Handy dem Polizisten gegeben und der hat dann irgendwie so 10 Minuten mit meinem Freund aus Kairo wild gesprochen. Dann habe ich das Handy wieder zurückbekommen und hat mein Freund gemeint, ja, also er hat jetzt alles probiert. Die gute Nachricht ist erstmal, ich darf morgen weiterfahren, aber heute werde ich in der Gefängniszelle übernachten.
Okay, aber am nächsten Tag bist du weitergefahren. Ich freue mich, dass wir heute miteinander reden dürfen.
Ein tolles Erlebnis.
Also das kann ich mir gut vorstellen. Und da ist Adrenalin-Level ist auch leicht erhöht, vermute ich. Ja?
Definitiv.
Jonas, wir hatten unter unseren Gästen auch zwei Finalisten von Race Across America. Hat dich dieses Rennen nicht gereizt?
Ich kenne es natürlich gut und habe da allerhöchsten Respekt davor, aber persönlich gereizt hat es mich noch nicht, einfach weil ich mache Abenteuer und ein organisiertes Rennen mit einem Begleitfahrzeug dahinter, wo man dann nonstop auf einer großen Straße durchfährt, das ist eine Wahnsinnsleistung, aber es ist nicht das, warum ich am Ende meine Projekte mache.
Nur nachvollziehbar. Das ist eine gute Erklärung. Jonas, und wie gehst du mit der Monotonie um? Weil viele Strecken, die du zurücklegst, vor allem Schwimmen und auch eigentlich Radfahren, das ist ja unglaublich monoton. Wie gehst du damit um?
Monotonie ist eine Riesenherausforderung. Das Monotonste, was ich in meinem Leben gemacht habe, ist, ich habe eine Doppelquerung der USA auch gemacht, wo ich von New York nach Los Angeles geradelt bin und dann bin ich in 100 Tagen wieder zurückgerannt. Und der Westen der USA ist noch spektakulär, aber wenn dann der mittlere Westen kommt, das sind gerade in Kansas, das sind 1500 Kilometer Maisfeld. Also dann läuft man einfach nur geradeaus für mehrere Wochen. Und da gehe ich damit um, also gibt verschiedene Phasen. Manchmal bin ich einfach im Flow, da bin ich einfach nur in dem Moment, das ist wunderschön, da fehlt noch überhaupt nichts. Dann denke ich sehr viel nach natürlich über mein Leben, über zukünftige Projekte, was ich machen möchte. Also ich sage immer, wenn jemand nicht weiß, was er mit dem Leben anfangen soll oder eine wichtige Entscheidung hat oder irgendwie eine Idee für ein Startup braucht oder was auch immer, lauft durch den mittleren Westen, danach wisst ihr es. Und ansonsten hilft auch Musik, Podcast hören. Bei Musik ist auch so seine 2-3 Lieder haben, zum Beispiel Don't Stop Me Now von Queen oder I'm Still Standing von Elton John, das wirkt immer. Danach habe ich wieder richtig Lust und Motivation. Und manchmal auch einfach telefonieren. Also ich kann beim Laufen auch telefonieren und einfach was zu tun haben, sich ablenken, Podcasts hören, Audiobooks, funktioniert. Und es natürlich auch trainieren. Also man muss auch mit sich selbst klarkommen, um sowas auch durchzustehen.
Aber du sagst ja, das wichtigste Gespräch ist mit uns selbst, Jonas. Und wie gehst du mit deinem inneren Kritiker? Hast du den, oder wenn du ein optimistischer Mensch bist, hast du den irgendwie umerzogen?
Definitiv. Also ich bin ein bedingungsloser Optimist. Und das bedeutet, ich bin kein Fan vom Konjunktiv. Und schon gar nicht, wenn es darum geht, eigene Ziele zu setzen. Und damit meine ich auch, wenn ich darüber rede, über das wichtigste Gespräch, was wir führen, das ist immer mit uns selbst und das sollte unbedingt positiv sein. Bedeutet, wenn ich mir das Ziel setze, ich mache jetzt 120 Ironmans und ja, ich hoffe, das klappt alles, das brauche ich erst gar nicht losgehen, weil natürlich klappt es und natürlich kann ich das. Und da gibt es im Deutschen so, ganz schlimm finde ich ja das Wort eigentlich, was in 99% der Fällen nichts anderes macht, als unser eigenes Argument abzuschwächen und ist einfach ja vollkommen fehlplatziert. Und das geht darum, wenn ich mit mir selber spreche, ich mache jetzt 120 Ironmans und ich schaffe das. Oder ich mache jetzt 120 Ironmans und eigentlich könnte ich das schaffen. Wer kommt denn ins Ziel? Also vollkommen klar. Und das bezieht sich aber nicht nur auf das Gespräch mit mir selbst, sondern genauso nach außen hin. Es ist ja auch was man dem Gegenüber kommuniziert. Wenn man im Vertrieb ist und zum Kunden geht und sagt, ja, lieber Kunde, also ich glaube, eigentlich könnte das Produkt hier was für euch sein. Da kommt beim Kunden an, geil, ich kann den Preis verhandeln. Der Vertriebler weiß es ja selber nicht mehr so richtig. Und nein, man ist eingeladen, man hat das beste Produkt und deshalb kauft er jetzt. Und das drückt man auch genauso aus. Und genauso wichtig ist auch, es wirkt ja auf den Gegenüber. Es wirkt auf das Umfeld. Und wenn man selber positiv ist, dann hat das eine Wirkung auf andere Menschen drumherum. Und verstärkt sich dadurch. Ein ganz krasses Beispiel ist bei Social Media. Wenn ich schreiben würde an Tag 30, an Tag 50 oder wann auch immer, und mir geht es überhaupt nicht gut, ich habe hab eine Verletzung und ich weiß jetzt nicht, wie das hier morgen weitergeht, vielleicht sollte ich aufhören. Dann würden da ganz viele Leute drunter schreiben, pass auf dich auf, achte auf deinen Körper, du bist schon so weit gekommen, es ist in Ordnung aufzuhören. Es würden ganz, ganz viele Leute drunter schreiben. Wenn ich allerdings die Message so formuliere mit, ich habe ein kleines Wehwehchen, Aber das wird schon wieder. Ich kämpfe mich jetzt durch und werden jetzt ein, zwei harte Tage und dann geht's wieder aufwärts. Dann kommen bestätigende Nachrichten drunter. Dann kommen die Nachrichten, ja, durchhalten, wird schon wieder, schaffst du. Und dann entsteht eine positive Energie.
Ihre Bewertung und Ihr Follow sind wie ein Türöffner für Gäste, die sonst schwer zugänglich sind. Je sichtbarer wir sind, desto spannender werden die Gäste. Ein paar Sekunden Ihrer Zeit für mehrere Stunden mit außergewöhnlichen Menschen. Ich danke Ihnen im Voraus und freue mich auf unseren weiteren Austausch.
Jonas, du hast ja Social Media erwähnt. Das ist ja auch ein sehr differenziertes Bild, das du da erlebst. Gibt es viele Menschen, die nicht ganz verstehen, was du machst und vielleicht sogar, sagen wir, angreifend unterwegs sind? Verspürst du da auch eine gewisse negative Resonanz?
Praktisch gar nicht. Also ganz, ganz, ganz wenig. Ich habe über alle Kanäle mittlerweile fast 500.000 Follower. Das heißt, da hast du natürlich auch Leute, die jetzt das da kritisch sind, definitiv, aber bei mir ganz, ganz wenig. Also viel, viel weniger als es bei anderen Leuten, die so in der Öffentlichkeit stehen, weil am Ende ich begeistere ja Menschen zum Sport. Und wenn man jetzt schaut, bei den 120 Ironmans in 120 Tagen, dass da Tausende von Menschen mitgemacht haben, die wegen mir in erst Marathon gelaufen sind, wo die statt abends auf dem Sofa zu sitzen 10 Kilometer gerannt sind, dann ein ganzer Landkreis mehr Sport macht, dann ist das etwas, was jetzt erstmal nicht angreifbar ist. Und trotzdem hast du natürlich ein paar wenige, die dann sagen, ja, aber warum machst du nicht mal einen Ironman auf Zeit oder was auch immer? Und da muss ich sagen, stehe ich 100% drüber. Also ich bin der festen Überzeugung, müssen wir ja nicht folgen. Und jedem recht machen kann man es am Ende nicht.
Vor allem bei 500.000 Menschen, die einem folgen. Ja. Reine gaussische Normalverteilung wird immer sagen, das sind 20.000 Menschen, die ihr folgen, um einfach das widerlich zu finden, ja.
Absolut. Und wenn 90% oder 95% das von den Leuten toll finden, dann ist mir das relativ egal, was ein paar Einzelne darüber denken. Und am meisten freue ich mich aber über tatsächlich ganz, jetzt nicht über die Anzahl von Likes oder Kommentaren, die ein Post hat. Das ist mir, um ehrlich zu sein, relativ egal. Das ist nicht das, warum ich das mache. Aber es gibt dann auch einzelne Personen, die dann mir eine Nachricht schreiben und sagen, dass sie wegen mir beim Sport begonnen haben und jetzt ihren ersten Marathon gelaufen sind oder auch teilweise die sich nach einer schweren Krankheit wieder zurückgekämpft haben oder jetzt zum ersten Mal auf eine große Fahrradreise gegangen sind. Und das ist natürlich etwas, was mir dann auch sehr, sehr viel Freude und Motivation bereitet.
Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe oder aufgefasst habe, dass du eine Aussage getroffen hast, dass ein gesunder Mensch, der auch nicht unbedingt sehr viel gelaufen ist, trotzdem einen Marathon laufen kann, auch ohne Riesenvorbereitung. Kann das richtig sein?
Definitiv ist es eine Aussage, habe ich schon oft so getroffen. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass jeder gesunde Mensch morgen einen Marathon laufen kann, wenn er das wirklich will. Und jetzt kommt der große Unterschied. Ich habe nicht gesagt, in welcher Zeit. Also jemand Unsportliches wird sicherlich nicht in 3 Stunden ins Ziel kommen. Darum geht es ja gar nicht. Es geht um den Punkt, wenn ich jemanden frage, könntest du morgen einen Marathon laufen? Und dann ist die erste sofort eine Ablehnung dagegen. Sag ich, nein, hab ich noch nie gemacht, ist viel zu weit, kann ich nicht. Dabei habe ich nicht gefragt, in welcher Zeit. Es ist genauso, vielleicht dauert es 3 Stunden, vielleicht 4, vielleicht 5, vielleicht 6 Stunden. Ganz ehrlich, um in 6 Stunden ins Ziel zu kommen, da kann man die Hälfte locker joggen und dann wandert man am Ende. Und hat am nächsten Tag sicherlich einen ziemlich großen Muskelkater, aber das ist dann auch in Ordnung. Also es geht darum, wenn man eine Herausforderung vor sich hat, die einem sehr, sehr groß entsteht, groß erscheint, ist die Grundhaltung dagegen. Ist die Grundhaltung dazu erstmal negativ oder ist die Grundhaltung, habe ich noch nie gemacht, also probieren wir es aus.
Jonas, wenn man deine letzten 15 Jahre reflektiert, was haben diese Grenzerfahrungen mit deiner Identität und mit deiner Haltung gemacht? Hast du dich verändert oder war das von Geburt an schon ein sehr klares Bild von der Person Jonas?
Definitiv hat sich das extrem stark verändert und ich werde auch ziemlich oft gefragt, ob Resilienz angeboren ist oder trainiert werden kann und generell die Identität, die Person und alles. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass die Genetik praktisch, die man von Geburt hat, einen Einfluss hat, aber einen relativ kleinen. Der größte Einfluss ist das, was wir die letzten Tage, die letzten Wochen, die letzten Monate, die letzten Jahre und auch in unserer Jugend und Kindheit gemacht haben. Und ich komme aus einer Familie, meine Eltern haben nie gesagt, Jonas, das kannst du nicht, das ist eine dumme Idee. Ich habe einige dumme Ideen gehabt und meine Eltern haben immer gesagt, mach's, probier's aus, wie können wir dich dabei unterstützen? Und wenn du hinfällst, dann stehst du wieder auf. Und das hat mich geformt. Und dann, ich habe es mir nicht einfach gemacht in meinem Leben. Ich bin immer auf Herausforderungen zugerannt und mit jeder Herausforderung, die ich geschafft habe, bin ich auch stärker geworden. Und das ist die Person, die ich heute geworden bin. Und das ist daher der entscheidende Punkt. Es ist auch der beste Zeitpunkt, um damit anzufangen und aus der Komfortzone zu kommen. Der ist genau jetzt.
Jonas, man sieht ja in allen diesen Büchern und in Podcasts und in den Filmen eigentlich am Ende des Tages den Erfolg, den du vollbracht hast. Gab es auch Misserfolge, wo du sagtest, da ist man gescheitert? Und welche Lehren hast du daraus gezogen?
Also ich habe jetzt noch nie ein großes Projekt gehabt, das ich nicht erfolgreich beendet habe. Ich habe natürlich auf dem Weg zu dem großen Projekt ganz, ganz viele Rückschläge gehabt. Und wenn ich jetzt mal an den Triathlon rund um die Welt denke, da habe ich am Ende durch die 13 Länder, wo ich dann da durchgereist bin bei der Weltumrundung, da waren bis auf 2 oder 3 überhaupt nichts auf meiner ursprünglichen Route. Die habe ich komplett geändert wegen der Pandemie. Was nicht geklappt hat, ich wollte das ursprünglich CO2-neutral machen. Also ich wollte mit dem Segelboot von Russland über die Ozeane in die USA. Und es gab während der Pandemie keine Segelboote. Ich bin also am Ende geflogen. Das war für mich am Ende ein Misserfolg, ein großer Rückschlag. Hat aber am Ende nichts daran geändert, dass es ein Triathlon einmal um die Welt war. Und am Ende ein unglaublich erfolgreiches Projekt. Und am Ende sehe ich Misserfolge und auch Rückschläge, das sind Chancen, um besser zu werden, weil das ist ja, wo ich was lerne. Wenn alles perfekt ohne irgendeinen Rückschlag funktioniert, dann ist es auch zu einfach, dann lerne ich ja nichts. Und dann kommt irgendwann das böse Erwachen, wenn doch mal was nicht funktioniert. Also diese kleinen Rückschläge zu haben noch größeren Rückschläge zu haben auf dem Weg zum großen Ziel, die sind so wichtig, damit man lernt, damit man den Fokus behält. Und am Ende ist das Ziel, der Weg zum Ziel ja nicht geradeaus, sondern zickzack. Aber solange die Richtung stimmt, komme ich auch an. Was wichtig ist akzeptieren. Und das ist, wenn was nicht funktioniert, ich muss es akzeptieren, weil erst, ich sag mal gerne, radikale Akzeptanz, weil erst dann kann ich auch nach vorne gehen und lösungsorientiert sein. Also es bringt mir nichts, darüber zu jammern, dass jetzt irgendwas, was nicht funktioniert hat. Man kann natürlich mal fluchen und Luft ablassen und dann akzeptiere ich es und konzentriere mich auf das, was ich beeinflussen kann.
Jonas, wie unterscheidest du zwischen Konsequenz und Sturheit?
Sehr gute Frage. Und am Ende braucht man beides. Und es braucht auch Sturheit, definitiv. Denn oft, ich meine auch Dinge, die so noch keiner gemacht hat, wo am Ende auch viele sagen, ja, das geht nicht. Und wenn ich jetzt an Triathlon um die Welt beispielsweise denke und ich bin festgesteckt in der Türkei und die Grenzen waren zu, da haben 99% der Leute gesagt, ja, es ist einfach die falsche Zeit. Komm zurück und mach's nach der Pandemie nochmal. Und ich war stur und bin dran geblieben und es hat funktioniert. Also Sturheit ist auch was ganz, ganz Wichtiges, solange sie uns nicht im Wege steht. Also solange wenn es keine Hoffnung mehr gibt und man ganz offensichtlich den Plan anpassen sollte, dann muss man es akzeptieren und umdenken. Also ich sage immer, einen guten Plan haben, am großen Ziel mit Sturheit festhalten, aber jederzeit bereit sein, auch anzupassen.
Ist ja gar nicht so einfach zu erkennen, wann man tatsächlich auf einem Total Gaul unterwegs ist und versucht, das zu reiten, ja. Das ist die Herausforderung, dass ich immer wieder für mich selbst einfach umreiße und sage, okay, ist die unternehmerische Idee, einfach aufzugeben und einfach durchzuhalten. Ja?
Absolut, ja. Ganz, ganz wichtig und schwierig, den richtigen Moment zu erwischen. Ich habe prinzipiell einen Vorteil in der Hinsicht, dass mein Leben ja auch daraus besteht, unglaublich viel Sport an der frischen Luft zu machen. Und das ist, wo ich meine kreativen Prozesse habe, wo ich nachdenke, wo ich auch erkenne, jetzt ist Sturheit führt jetzt zu nichts mehr. Jetzt heißt es anpassen und ändern. Das ist was, wo ich weiß, diese Ideen, die wichtigen Entscheidungen, die treffe ich draußen in der frischen Luft in Bewegung.
Jonas, und zwischen den Projekten, wie sieht dein Training aus? Wie hoch ist dein VO2max bei der Ausdauerbelastung, die du hast?
Also ich habe keinen klassischen Trainingsplan. Ich bin jetzt aktuell beispielsweise zwischen Projekten und ich mache letztendlich einfach Sport nach Lust und Laune, aber sehr, sehr viel. Und
wie viele Stunden am Tag?
Ja, es ist unterschiedlich. Wenn ich radel, dann natürlich ein bisschen mehr. Ich würde sagen, so aktuell vielleicht 30, 35 pro Woche. Und das, ja, es kommt darauf an, wenn ich radel, dann auch mehr. Dann sind es auch mal 7 Stunden. Wenn ich laufe, dann eher 2 Stunden. Und dann mache ich noch ein bisschen Stabilitätstraining oder Yoga oder gehe noch schwimmen dazu. Grundsätzlich mache ich keine Ruhetage, sondern ich trainiere jeden Tag und im Idealfall auch mehr als nur eine Disziplin. Und das Ganze verschiebt sich natürlich dann ein bisschen, wenn ich vor einem Projekt stehe, beispielsweise vor den 120 Ironman-Distanzen in 120 Tagen. Da habe ich natürlich einen Trainingsplan gehabt und habe dort etwa 25 Mal pro Woche trainiert. Das waren dann so 50 Stunden pro Woche.
Wahnsinn.
Also auch ein Vollzeitjob.
Ich habe größten Respekt davor, das ist einfach ein purer Wahnsinn. Und wie hoch ist dein VO2max? An 60, 70? Wo bist du da?
Ich weiß es jetzt aktuell gerade nicht. Ich habe es vor dem Challenge 120 untersuchen lassen. Da war es knapp über 70. Und nach dem Projekt definitiv deutlich drunter. Das Interessante ist auch, was so ein Projekt mit einem macht, mit dem Körper. Ich bin ja auch Versuchskaninchen gewesen für die Wissenschaft. Also ich bin, das Uniklinikum Nürnberg hat mich betreut und hat vor dem
Projekt, Arzt, ja.
Genau, der Bernd Langstein, während dem Projekt so 1 bis 2 Mal die Woche mich untersucht, auch Blut abgenommen. Und nach dem Projekt war ich auch in verschiedenen Krankenhäusern, wo dann wirklich so ziemlich alles durchgecheckt wurde. Und zwar am Tag danach. Und dann auch nochmal ein halbes Jahr später. Und das Interessante ist, ich war in der Form meines Lebens und so die ersten 10 Tage gingen erstmal alle Werte nach unten. Also man sagt auch, dass man nach einem Ironman Blutwerte wie ein Krebspatient hat. Das bedeutet insbesondere Entzündungswerte im Körper. Und das ist was die Wissenschaft bis auch nicht gewusst hat. Also es haben auch viele Sportwissenschaftler vor meinem Projekt gesagt, das geht nicht. Der Körper wird einfach sich nach unten trainieren. Also es ist ja so das Konzept der Superkompensation. Mhm. Und wenn man aber die Aufwärtskurve nicht mitnimmt, weil man wieder sofort einsteigt und 14 Stunden Sport macht, dann irgendwann kollabiert man. Das war so die Theorie. Was aber komplett falsch ist am Ende. Denn der Körper passt sich an und ich habe... so ab an Tag 9, 10 in etwa war der Wendepunkt. Und ich habe beispielsweise ab Tag 30 habe ich keinerlei Entzündungswerte mehr gehabt, gar keine. Also ich habe mein Arzt hat immer gemeint, meine Entzündungswerte, die sind wie wenn er zum Bäcker läuft. Und das war hochspannend. Und trotzdem gibt es natürlich verschiedene Wehwehchen, die kommen. Das Herzfrequenz habe ich normalerweise, also vor dem Projekt hatte ich einen Ruhepuls von 37. Während dem Projekt, ganz genau, während dem Projekt ist der auf 70 gestiegen.
Und wegen der Belastung, klar.
Im Schlaf, genau. Und mein Maximalpuls ist etwa 60 Schläge runtergegangen. Also die Herzfrequenzvariabilität ist praktisch, hat sich halbiert. Und das ist etwas, was fast ein Jahr gebraucht hat, bis es wieder komplett zurück war. Also ich bin, wenn man jetzt überlegt, einen Monat nach dem Projekt, mir ging es körperlich gut. Ich hätte auch in 13 Stunden oder so einen Ironman machen können. Ich habe aber Mühe gehabt, 10 Liegestützen zu machen. Ich habe keine Chance gehabt, mal irgendwie einen Sprint zu machen, einen kleinen Hügel auf dem Fahrrad mit so ein bisschen Punch, mit ein bisschen Druck einfach schnell rübergehen oder sowas. Das ging nicht. Und kam nach einem halben Jahr so langsam wieder zurück. Das jetzt sage ich, bin wieder vollkommen alles wie vorher. Das hat ziemlich genau ein Jahr gedauert.
Wow. Das heißt, deine Herzfrequenzvariabilität hat sich erst nach einem Jahr erholt.
Also die hat sich, ich würde sagen, so nach einem halben Jahr erholt.
Wow.
Aber auch die Muskeln, also auch die Muskeln sind ja auf komplette Ausdauer trainiert gewesen. Ja, klar. Und bis das wieder ging, dass mal so ein bisschen eine Spritzigkeit, Schnelligkeit reinkam wieder, das hat fast ein Jahr gedauert. Und ich habe auch eine Anfälligkeit für Infekte gehabt nach dem Projekt. Das ist auch was dann auch fast ein Jahr gedauert hat. Das Schöne ist, ich bin jetzt auch in allen möglichen Studien oder Untersuchungen gewesen und auch meinen Gelenken, meinem Herzen, meinen Muskeln, alles bestens topfit. Also ich habe da, hat mir jetzt so nicht geschadet.
Und welche Ernährungsform bevorzugst du? Gibt es da bevorzugte, herausgearbeitete Strukturen, wo du sagst, das taugt dir am besten, weil das ja hoch individuell ist.
Ja, also muss da ganz klar unterscheiden zwischen
weil da sonst musst du mit Gels und Magen schonend, aber jetzt ganz normal zwischen den Projekten.
Ja, also zwischen den Projekten bin ich jetzt kein Fan von einem ganz strikten Ernährungsplan, also auch da es muss schmecken. Und ich trinke grundsätzlich fast keinen Alkohol. Alkohol ist, auch ein Gläschen ist nicht gesund. Aber da bin ich ein Fan davon, wenn man jetzt an Silvester mit der Familie zusammensitzt und alle stoßen an und man selber macht nicht mit, dann ist vielleicht der soziale Effekt ein bisschen höher als der Effekt vom Alkohol. Solange man sich nicht regelmäßig betrinkt, das ist es auch in Ordnung. Und Schokolade und so esse ich auch, weil ich verbrenne es auch wieder. Ich achte aber vor allem darauf, dass es kein Fastfood und dass es ausgewogen ist. Also ich esse eine Mischung aus sehr viel Proteine und Salat, Gemüse, tut generell rote Beete-Saft trinken und Eisen supplementieren natürlich und noch ein paar andere Supplements
wie Magnesium
zum Beispiel und Kreatin? Nach dem nochmal
Kreatin.
Kreatin bin ich am Ausprobieren, aber kann ich noch nichts zu sagen. Aber ich habe tatsächlich, es hat sich ein bisschen gewandelt, Kreatin. So vor 10, 20 Jahren hat Kreatin ja den Ruf gehabt, das ist Bodybuilder-Supplement und für den Ausdauersport eher nicht geeignet. Das hat sich geändert. Also mittlerweile ist es auch im Ausdauersport und generell hat Kreatin einen deutlich Leistung. Besseren Ruf.
Ja. Mhm. Und Jonas, Vitamin D, Omega-3, solche Themen?
Omega-3 tue ich auch supplementieren ist auch sowas, wenn man nicht auf einer Lachsfarm wohnt, dann ist das etwas, wo ich der Meinung bin, man kann es supplementieren. Ich bin kein Fan von den All-in-One-Lösungen, weil da muss man einfach ganz klar sagen, jeder Mensch ist anders und wer mehr Sport macht, hat einen komplett anderen Bedarf. Frauen und Männer haben einen komplett anderen Bedarf. Dann hängt es von der Ernährung ab. Es hängt davon ab, wie man Alltag gestaltet. Also so eine All-in-One-Lösung, wo alles drin ist, das ist dann am Ende einfach sehr teurer Urin in der Regel, weil es halt wieder ausgeschieden wird und Übersupplementierung auch nicht gut ist. Die Dinge, wo man relativ bedenkenlos supplementieren kann, was für meines Wissens bei fast jedem gut ist, ist definitiv Omega-3. Und wer viel Sport macht und jetzt nicht besonders viel Fleisch isst, auch Eisen.
Super. Ah, Jonas, ich habe eine Frage zu deinem Buch. Wenn du dir vorstellst, dass dein letztes Buch, weil ich es kann, in Hall of Fame aufgenommen worden wäre und du dürftest da nur einen Satz drunter schreiben und das wäre nicht, weil ich es kann, was wäre das?
Einfach machen. Also damit möchte ich sagen, den Mut haben, loszulegen, den Mut haben, an die Startlinie zu kommen und den großen Traum zu verfolgen, weil am Ende, ich bin auch nicht an einem Tag aufgestanden und habe jetzt gedacht, jetzt kann ich 120 Ironmans machen, sondern es ist ein ganz, ganz langer Prozess und der beste Zeitpunkt, um loszulegen, große Träume zu verfolgen, der ist jetzt. Weil sonst kommt irgendwas im Leben dazwischen und dann macht man es nie. Und daher loslegen, einfach machen und es sich nicht einfach machen.
Jonas, gibt es ein Buch, das dich in deinem Leben sehr stark geprägt hat?
Mein absolutes Lieblingsbuch, neben meinen Büchern natürlich, ist Born to Run. Ganz tolles Buch, ist von einem amerikanischen Ultraläufer, der die Tarahumara in Mexiko besucht hat. Und das ist ein Volk von Ureinwohnern in Mexiko, die im Copper Canyon leben. Das ist so ein ganz spektakulärer Canyon. Und die laufen tatsächlich barfuß beziehungsweise mit so selbstgebauten Sandalen. Und nehmen auch nicht an irgendwelchen klassischen Rennen teil, sondern die laufen einfach. Und der Autor hat irgendwann herausgefunden, dass die Wahnsinnsdistanzen laufen, teilweise also 100 Kilometer durch Canyons mit Höhenmetern und einer Pace, und ist dann dorthin gereist, um ein Rennen gegen die besten amerikanischen Ultraläufer zu organisieren. Und dann kommen die dahin treffen sogar so zwei komplette Kulturen aufeinander, die besten amerikanischen Ultraläufer mit den Hightech-Schuhen und allem und die Tarahumara, die überhaupt nichts von Trainingsplänen und Ernährung und Schuhen und so kennen und am Ende trotzdem besser laufen.
Cool.
Also wo ich das Buch gelesen habe, ich hab so Lust auf lange Läufe bekommen.
Jonas, ist das schon bekannt, was für ein Projekt du als nächstes angehst?
Mein nächstes großes Projekt geht Ende April los, wird wieder ein ganz, ganz großes Abenteuer. Bin ich 4,5 Monate unterwegs. Wow. Und ist aktuell noch top secret.
Okay. Jonas, die letzte Frage. Was ist der Sinn des Lebens für dich?
Für mich ist es der Sinn des Lebens, meine Träume zu verfolgen und das mit tollen Menschen und am Ende das Leben zu genießen, weil wir haben nur eins und daraus das Beste zu machen. Und mit Leben genießen meine ich nicht faul rumliegen und in der Sonne oder am Strand gucken, sondern mit Leben genießen meine ich mir Aufgaben zu suchen, mir Herausforderungen, für die ich mit Leidenschaft brenne. Und das macht das Leben ja am Ende auch lebenswert. Und das mit tollen Menschen zu teilen und andere Menschen zu inspirieren, auch ihren Weg zu gehen.
Ich bedanke mich herzlich, Jonas, für das wunderbare Gespräch und wünsche dir bei deinem Top-Secret-Projekt erneut einen Riesenerfolg mit viel Aufmerksamkeit und positiver Grundhaltung. Danke dir.
Vielen Dank.
Yeah.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.